Wir sind etwas eingestiegen damit, dass Gott überaus großzügig und entgegenkommend zu uns ist. So wird er uns jedenfalls, wenn ich das richtig gelesen habe, in der Bibel geschildert. Mit der Bibel haben ja immer wieder Menschen auch Schwierigkeiten, weil dort nach ihrem Eindruck so viel unverständlich ist, so viel irgendwie für sie nicht nachvollziehbar erscheint. Dazu finde ich ein Zitat von Mark Twain bedeutend, der mir persönlich aus der Seele spricht, womit ich diese Schwierigkeiten überhaupt nicht herabwürdigen will. Das ist sehr ernst zu nehmen. Ich könnte auch von welchen berichten, wo ich mit Bibelstellen nicht zurechtkomme, die ich nicht verstehe. Mark Twain hat allerdings einmal gesagt, mir bereiten nicht die unverständlichen Bibelstellen Bauchweh, sondern diejenigen, die ich verstehe. Mir bereiten nicht die unverständlichen Bibelstellen Bauchweh, sondern diejenigen, die ich verstehe. Mit so einem Abschnitt haben wir es vermutlich heute zu tun. Wir hatten gestern Nachmittag eine Besprechung mit der Fußballmannschaft, deren Trainer ich bin. Im jugendlichen Alter kommen ja auch Interessen so auf den Plan, die dazu führen, dass man etwas, was man vorher mal sehr intensiv betrieben hat, vielleicht anders macht. Man setzt andere Schwerpunkte und man muss sich überlegen, was man im Leben denn in Zukunft wichtig nehmen will. Darüber haben wir so ein bisschen gesprochen. Ich setze ja als Trainer auch gerne viel Zeit ein für diese jungen Menschen. Ich finde, das sind sie wert. Das sage ich den Eltern immer wieder, wenn sie mir danken. Dann sage ich immer, die jungen Männer, die jungen Menschen hier sind es wert. Ich möchte ihnen dabei etwas von Gottes Großzügigkeit und Zuneigung zu ihnen vermitteln. Auf eine ganz handgreifliche Art und Weise. Nun gehört es zum Dasein in so einer Mannschaft von unserer Spielklasse, die wir inzwischen haben, dass sie sich auch Ziele stecken für eine Saison und sich dann entsprechend auch engagieren. Am Anfang der Saison hat die Mannschaft gesagt, sie wollen gerne alles gewinnen. Haben sie letzte Saison ja auch gesagt, ist ja bis auf eine einzige Geschichte, die gar nicht möglich war eigentlich, menschlich gesehen, ja dann auch gelungen. Das hatten auch welche erlebt und hatten dabei die Erfahrung gemacht, wenn man sich dann auch entsprechend einsetzt, kann man auch etwas erreichen. In dieser Saison machen das nicht alle so mit. Deswegen mussten wir nochmal wieder drüber sprechen. Wobei, das mache ich eigentlich immer im Halbjahr auch. Nicht alle waren bereit, sich entsprechend einzugeben. Gestern haben sie das nun nochmal wieder beschlossen, dass wir dann wenigstens jetzt versuchen wollen, noch so viel wie möglich zu erreichen. Haben das so ein bisschen dann beschrieben. Denn die, die sich voll reinhängen, die stören sich ja dann auch daran, wenn andere das nicht tun. Vor allem, wenn man eine gemeinsame Zielsetzung verfolgt. Man will ja nicht umsonst investieren. Also vergeblich. Das will niemand. Wer investiert, möchte seine Ziele erreichen und so gesehen erfolgreich sein. Das nennen wir ja Erfolg. Wir lesen jetzt eine Geschichte, in der Jesus Christus seinen Zeitgenossen schildert, dass Gottes Einsatz erfolglos bleiben kann. Aus dem Markus-Evangelium lesen wir Kapitel 12, die ersten 12 Verse. Und er, also Jesus, fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn ein Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs nähme. Da nahmen sie ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht. Dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte einen anderen, den töteten sie. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, den geliebten Sohn. Den sandte er als letzten zu ihnen. und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn, töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk. Denn sie verstanden, dass er auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Wir haben es hier mit 3G zu tun. Das Thema lautet, du bist gefragt. Und die 3G sind erstens Gottes Güte, zweitens Gottes Geduld und drittens Gottes Gerechtigkeit. Als erstes Gottes Güte. Jesus ist in Jerusalem eingetroffen. Auf dem Weg bei seinem Einzug hatte ihm das Volk noch zugejubelt. Mit einem Zitat aus Psalm 118, der gleich auch noch weiter zitiert wird. Hosianna, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn. Hatten ihn gefeiert, endlich kommt ihr Befreier. Ich kann mir vorstellen, dass die Spannung da war. Wann wird er endlich den Römern den Krieg erklären und sie aus dem Land schmeißen? Weil die uns ja besetzen, die sind unser Problem. Wo hat er eigentlich seine Soldaten gelassen? Hat er gar keine mit? Aber die sind bestimmt irgendwo. Wer weiß, aus welcher Höhle die kommen oder wo er sie auch immer herholt. Das wird alles schon gut geplant sein. Und dann sahen sie ihren Befreier bei seiner Befreiungstat. Er ging in den Tempel, guckte sich das dort an, wie man Geschäfte machte mit dem Gottesdienst, Profit rausschlug, dass Leute Opfer bringen wollten und so weiter. Und er schmiss die Tische der Wechsler um, er schmiss die Tische der Taubenhändler um, er richtete Verwüstung an und sagte, Gott hat doch gesagt, mein Haus soll ein Bethaus sein und ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Ihr bereichert euch daran, dass Menschen Gott suchen wollen. Natürlich, sofort treten die Führer auf den Plan. Also Entschuldigung, ja, zeig uns mal deine Genehmigung. Ja, wie kannst du denn sowas machen? Wer hat denn dir diese Vollmacht dafür gegeben? Jesus geht mit ihnen ein Gespräch, wo er herauskitzelt, ob sie, wenn er eine Antwort geben würde, überhaupt darauf eingehen würden und stellt fest, das interessiert die gar nicht. Die stellen nur die Frage. Die wollen im Grunde nur sagen, wir haben dir diese Vollmacht nicht gegeben, also hast du sie auch nicht. Ja, die Genehmigung gilt nicht, die du mitgebracht hast. Deswegen zeigt er sie ihnen gar nicht. Er holt seine Dienstmarke gar nicht raus. Aber er erzählt ihnen Gleichnisse. Markus berichtet jetzt dieses eine. Reichte vermutlich auch aus meiner Sicht, was er da jetzt erzählte. Denn er treibt damit die Auseinandersetzung mit den Juden, die Markus in dem ganzen Umfeld schildert, die treibt er jetzt auf die Spitze. Der Weinbergbesitzer, der Eigentümer, ist ganz offensichtlich Gott. Der Weinberg dürfte das Volk Israel sein. Die haben die Gemeinschaft mit Gott geschenkt bekommen, die Offenbarung von Gott geschenkt bekommen. Die Knechte, die der Weinberg-Eigentümer schickt, sind die Propheten, die Gott im Laufe der Jahrhunderte geschickt hat. Die Früchte, jetzt kann man sich wahrscheinlich streiten bei einer genauen Definition. Ich würde behaupten, das Vertrauen auf Gott, das zu einem Leben führt, das ihm entspricht. Der Sohn. Und das ist eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen Jesus sich wörtlich eindeutig als der Sohn zu erkennen gibt, obwohl er ja die Identifikation so gar nicht direkt vornimmt, aber Das ist Jesus. Der Erbe also. Es geht hier also um das Verhältnis zunächst zwischen dem Volk Israel und Gott, gerade auch zwischen den führenden Menschen des Volkes Israels, die dafür Verantwortung haben, wie das Volk so tickt, und Gott. Es geht aber aus meiner Sicht darüber hinaus auch um jeden anderen Menschen und sein Verhältnis zu Gott. Gott hat sich seinem Volk offenbart und hat gezeigt, wie er ist. Dass dieser Weinberg so geschildert wird, er baute auch noch einen Turm und zog einen Zaun drum und so, das bringt zum Ausdruck, dass Gott nun wirklich alles gemacht hat, dass das ein guter Weinberg ist, der Früchte abwerfen kann. Und es war selbstverständlich, dass, das hat nichts mit Ausbeutung oder so zu tun, dass, wenn jemand einen Weinberg verpachtet, er einen Teil des Gewinns davon als Pacht zurückbekommt. Dieser wirtschaftlichen Gegebenheit bedient sich Jesus. Er will damit nicht sagen, dass Gott sich von uns bezahlen lassen will. Gleichnisse haben immer einen Vergleichspunkt, manchmal vielleicht zwei. Aber nur das kann wirklich als Aussage verglichen werden. Und nicht das Ganze drumherum und man deutet noch jede Einzelheit. Das schlägt fehl. Jesus will deutlich machen, hier steht jemandem etwas zu. Da würde auch niemand drüber diskutieren. Und was Jesus hier schildert, das ist etwas, das würde im wirklichen Leben nie geschehen. Dass einer so etwas zur Verfügung stellt, vielleicht würde es noch geschehen, dass man ihm dafür seinen Anteil nicht geben will, das mag wohl sein. Aber dass der dann so mit den Leuten umgehen würde, wie wir es gleich noch haben, das würde nicht passieren. Dass der Grundherr im Ausland lebt, wie gesagt, sind alles Details, das kam wohl öfter vor, nach 5 Jahren trug der Weinberg Früchte. Also, Jesus nimmt eine Begebenheit, die damals alle verstehen konnten. Und er macht deutlich, etwas geht schief in dieser ganzen Geschichte. Das Volk Gottes und wie ich behauptet habe, ja, aus meiner Sicht, wir Menschen als Gesamtes, wir sind an dieser Stelle vielleicht vergleichbar mit einer Lampe. Jetzt haben wir heute keine Glühbirnen mehr, sonst hätte ich eine rausgeschraubt. Wir haben genug Lampen hier über uns an der Seite. Und die Lampen können toll aussehen. Man kann damit alles Mögliche machen. Man kann sogar mit Lampen Fußball spielen, würde ich behaupten. Ja, man kann sie hin und her werfen, man kann sie als Briefbeschwerer nehmen, alles Mögliche kann man damit machen. Gemacht sind sie, um den Strom fließen zu lassen, den sie selber nicht produzieren können, und dann zu leuchten. So sind die angelegt. Sobald sie sich an den Strom anschließen, geht das automatisch. Nimmt man den Strom weg, sind sie aus. Das ist also so schnell geschehen, wie es jedem von uns klar ist. Vielen Dank. Und Jesus macht deutlich, wenn wir es mal mit einem vielleicht dann für uns noch greifbareren Bild jetzt so nehmen wollen, Jesus macht deutlich, ihr Lieben, da verhalten sich Leute wie so eine Lampe, die meint, sie könne ohne den Kontakt mit dem entscheidenden Energiegeber zurechtkommen. Dann kannst du mit der Lampe alles Mögliche machen, nur sie erfüllt nicht mehr das, wozu sie da ist. Leben kann sie nicht mehr. Und es wird hier geschildert, dass Gott so großzügig zu uns Menschen ist. Und deswegen habe ich vorhin euch diese Frage gestellt. Ich kann nur die Empfehlung machen. Ich habe fast den Eindruck, in der Verfassung, in der ich mich heute befinde, sollte ich das persönlich auch nochmal machen. Und werde das nachher tun, sich mal in Ruhe hinsetzen und sich klar werden lassen. Du kannst auch Gott darum bitten, dir das zu zeigen, was du eigentlich alles von ihm hast. Das ist total gesund. Ich habe das ein paar Mal in meinem Leben schon gemacht. Da kam zettelweise raus. Wenn man einmal anfängt und sich überlegt, was wäre, wenn Gott nicht wäre mit dir, oder was hättest du oder wie auch immer, ja, dann, man muss ja nicht so viel, aber dann kann man schreiben und schreiben und schreiben. Aber es ist nicht, es erledigt sich nicht, es ist gut, das zu machen, damit es uns klar wird. Deshalb halte ich auch zum Beispiel das Danken im Gebet für so bedeutend. Wir müssen ja Gott nicht erzählen, was er uns geschenkt hat, so nach dem Motto, ach so, das habe ich dir auch geschenkt, hätte ich fast vergessen. Gott ist so gut zu uns. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Auch wenn wir den Eindruck haben, nein, im Moment vermisse ich etwas. Mag ja sein. Aber Gott ist in seiner Liebe für uns da. Und das Gleichnis soll hervorheben, dass wir im Unrecht sind, wenn wir nicht im Vertrauen auf ihn leben. Das ist das Erste. Gottes Güte, seine Freundlichkeit, seine Großzügigkeit. Als Zweites geht es darum, wie Gott damit umgeht, wie wir damit umgehen. Gottes Geduld. Und jetzt kommt's. Das gibt es nicht in unserer Welt, so etwas. Ein Chef, der dir deinen Lohn gibt und du kommst nicht zur Arbeit, der guckt sich das nicht so lange an. Ein Ehepartner, der gut zu dir ist und du erziehst dich ihm und behandelst ihn schlecht, der guckt sich das nicht so lange an. Keiner als Besitzer dieses Weinbergs würde einen Knecht schicken, den schicken sie mit leeren Händen fort, einen anderen Knecht schicken, den misshandeln sie dann auch noch. Und dann noch weitere Knechte, von denen sie welche umbringen und misshandeln und sowas alles. Was würde der schicken? Der würde sagen, Sondereinsatzkommando, zack, ab auf diesen Weinberg, mach sie alle fertig. Das würde der sagen. Da käme eine bewaffnete Eingreiftruppe. Das ist Absicht, dass Jesus das so schildert. Denn es nur Gott geht mit uns Menschen so um. Niemand anders. Und er schildert in Zeitraffer die Geschichte des Volkes Israels und genau genommen die Geschichte Gottes mit dieser Welt. Er schickt einen Propheten nach dem anderen, die Bibel ist voll davon. An Jeremia, der 40 Jahre gepredigt hat, eingesperrt wurde und so, und kaum jemand hat geglaubt. Und man würde denken, ein so ein Leben müsste doch reichen. Nein, es kommen viele solcher Boten. Und wen man eigentlich ablehnt, sind ja nicht die Boten. Das sagt man natürlich. Ne? Wo uns Leute sagen, du, in deinem Leben stimmt was nicht. Da solltest du nicht nur drüber nachdenken, da solltest du auch handeln. So bringst du dich und andere echt nicht nur in Schwierigkeiten, sondern zu Schaden. Da kommt uns doch zuerst, sag mal, mit welchem Recht sagt er das eigentlich? Und in welchem Ton eigentlich? Das gefällt mir ja nun mal gar nicht. So kann der ja gar nicht mit mir sprechen. Als unmöglich, ein unmöglicher Zeitpunkt, eine unmögliche Wortwahl, die er wählt, er hat sich auch nicht präzise genug ausgedrückt und der weiß auch gar nicht, was los ist, der versteht mich überhaupt nicht. Wir haben lauter Einwände, warum das, was uns jemand, wenn es dann wie bei dem Boten war, im Namen Gottes sagt, nicht annehmbar ist. Wie gehen wir damit um eigentlich? Wenn Gott uns deutlich macht, du, für dich ist Umkehr gefragt. Du bist auf dem falschen Weg und du solltest die andere Richtung wählen. Wie gehen wir damit um? Möglicherweise hast du solche Begebenheiten schon mal erlebt. Ich kenne das. Menschen haben mich manchmal schon angesprochen in meinem Leben. Vor allem geschieht mir das beim Bibellesen. Während der Reha mit der Stimme hatte ich ja auch solche. So ein Reden Gottes für mich empfangen, Matthias. So wie du mit dir und den Angelegenheiten, die dich bewegen und mit den Menschen umgehst, machst du es kaputt, Und deine Stimme ist nur das Symptom dafür. Wir sollten uns nicht wundern, wenn uns das nicht behaglich vorkommt. Ich würde mich sogar wundern, wenn das angenehm ist. Also, wir denken immer, im Leben müssten die Dinge schön sein, wenn man Gott begegnet. Ich habe da auch andere Erfahrungen gemacht. Es wird möglicherweise sehr schön. Aber so wie ich bin, wird das oft auch erstmal schwierig. Geht mir auch so, wenn ich Stille suche, mache ich ja manchmal auch ein paar Tage lang. Das Erste, was kommt, ist, dass mir klar wird, Matthias, was hast du eigentlich wieder mit dir, mit den Menschen, die dich umgeben, mit deinem Leben gemacht? Mit deinem Gott gemacht, vor allem. Es ist mir jedes Mal unangenehm, ich wundere mich nur inzwischen nicht mehr. Wundern hat aufgehört. Man kann es aber nicht vorwegnehmen. Man kann es sich auch nicht ersparen. Und die Aktionen dieses Weinbergbesitzers, die scheitern alle. Gott geht an unserer Ablehnung zugrunde. Das schildert dieses Gleichnis. Bis dass sein Sohn kommt und stirbt an unserer Ignoranz, an unserer Selbstgerechtigkeit, nein, haben wir alles nicht nötig, an unserem Misstrauen, an unserer Abkehr. Wir kommen auf die Idee immer wieder, wir erarbeiten uns das, was unser Leben ausmacht. Und letztlich will Gott davon was abhaben. So könnte es einem ja vorkommen bei diesem Gleichnis. Ne? Gott will abhaben davon, was wir erarbeiten. Dabei ist es andersrum. Du hast noch nie irgendwas in deinem Leben geschafft, ohne dass Gott es dir geschenkt und ermöglicht hat. Und was wolltest du ihm jetzt eigentlich geben? Was er nicht selbst hätte. Ja, wir haben eingeladen dazu, zum Beispiel jetzt Spenden zu spenden für die Erdbebenopfer. Man kann sich ja gut dabei vorkommen, dass man sagt, oh ja, jetzt gebe ich mal was und so wird Gott wieder zufrieden sein. Als ob er irgendwas von diesen Cents, die wir da geben, oder Euros, nicht in vielfacher Weise einfach rüberschieben könnte. So als ob er uns nötig hätte. Und sagt, Mensch, wie gut, dass du auch noch was dazu gibst. Ich wäre sonst fast zu kurz gekommen. Als ob Gott uns deshalb beteiligt, weil er was nötig hätte. Spannend. Und jetzt warnt Jesus und droht nach modernem theologischen Verständnis, darf er das gar nicht. Gott hat lieb zu sein. Und lieb heißt, ja, kennen wir schon von den Kindern, sei lieb, hat mein Bruder immer zu mir gesagt. Der hat mich im Wesentlichen erzogen. Sei lieb heißt, mach, was ich will. So hat Gott zu sein. Ja, und wenn er das nicht will, ja, dann kann er auf uns eben pfeifen. Dann sieht er eben, was er davon hat. Ja, wer hat denn was davon, wenn wir Gott nicht haben wollen? Wenn wir uns Gott entziehen, als ob wir irgendwas davon hätten. Wir haben dann gar nichts mehr. Wir haben vielleicht noch eine Menge, aber es nützt uns gar nichts mehr alles. So der Irrtum, und man schlägt ja die Hände über dem Kopf zusammen und denkt, was machen die denn da und wie kann man denn so blöd sein? Vor allem über diesen Weinbergbesitzer. Wie kann man denn so blöd sein und immer noch einen dahin schicken und dann noch den Sohn? Das sagt man Gott ja auch theologisch heute. Das kann Gott nicht gemacht. Jesus kann nicht für uns gestorben sein, das geht nicht. Das wäre ja doof. Ja, so doof, wie Liebe sein kann, die einfach an dem anderen festhält und sagt, ich probiere es nochmal. Wieder eine Abfuhr. Ich probiere es nochmal. Wieder eine Abfuhr. Dann klopfe ich eben nochmal an. Dann führe ich sie jetzt diesen Weg, damit sie merkt, dass ich immer noch mich nach ihr ausstrecke. Na gut. Er will noch nicht. Dann kommt jetzt noch mal das. Und ich spreche ihn noch mal an. Und Gott wird nicht müde. Der wird nicht müde. Wir hätten schon längst aufgegeben. Ich hätte mich schon längst aufgegeben. Gott nicht. Ich stünde sonst nicht hier. Und dann stirbt der Sohn an diesen Menschen. Für diese Menschen. Die Leiden waren und sind nötig, weil Gott fortwährend an uns abprallt. Dabei hat er nur einzufordern, was dem Vater zusteht. Das hat er auch gemacht. Er hat ihnen das vorher gesagt. Die wollten ihn wieder mit so einer Fangfrage da irgendwie in die Bedrängnis bringen und fragten, soll man dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Wenn man dem Kaiser Steuern zahlen soll, wäre er gegen die Juden, weil die das natürlich nicht wollen. Das sind ja die bösen Besatzer, was ja auch stimmte. Wenn man aber dem Kaiser keine Steuern zahlen soll und Jesus das öffentlich sagt, dann kann man sofort die Römer rufen. Er hat sich gegen den Kaiser gewendet. Also aus dieser Nummer konnte man gar nicht mehr rauskommen. Außer, man ist der Sohn Gottes. Dann kommt man da raus. Der lässt sich eine Münze geben, die ja nun mal das Bild des Kaisers trug, und fragt, wessen Bild ist denn das? Ja, des Kaisers. Ja, dann gib doch dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Denn wo das Bild drauf ist, das gehört dem ja. Das soll, deswegen ist das Bild ja da drauf. Und jetzt klingelt es bei den Juden. Und gib Gott, was Gott gehört. Erst das Buch Mose. Er schuf ihn zu seinem Bilde, den Menschen. Gib Gott, was Gott gehört. Wir haben uns Gott weggenommen. Und das Erschreckende an meiner Lebensgeschichte ist, ich weiß es und bin so überwältigt von Gottes Liebe zu mir und kann das trotzdem noch veranstalten. Das gibt's doch gar nicht. Wie kann man denn so blöd sein? Das geht. Doch, das geht. Aber Gott gibt nicht auf. Er hat eine unfassbare Geduld. So wird am Tod von Jesus beides deutlich. Die Haltung von uns Menschen, wie wir zu Gott stehen, wenn er denn seinen Anspruch geltend macht, und die Haltung Gottes, wie er zu uns steht, wenn wir seinen Anspruch an uns abprallen lassen. Und nun kommt als Drittes zum Vorschein, wie Gott letztlich damit umgeht. Und jetzt darf man und muss man erstmal erschrecken. Denn Gott hat das getan, was Jesus hier sagt. Und er wird tun, was er weiterhin in seinem Wort darüber hinaus für alle Menschen gesagt hat. Gott hat das Volk Israel, was die Heilsgeschichte angeht, und darum geht es wohl vermutlich in diesem Weinberg, ist nämlich ein Anklang an das Prophetenbuch Jesaja, Kapitel 5, wo Gott ein Lied über den Weinberg seinen Propheten da singen lässt. Gott hat das Volk beiseite gesetzt, was die Heilsgeschichte angeht. Und hat andere Menschen aus anderen Völkern an die Stelle gesetzt und bringt damit seine Heilsgeschichte weiter. Gott hat das durchgezogen. Nach einer unfassbaren Geduld. Jesus war aus dem Bauhandwerk, der hat so manchen Stein wahrscheinlich in seinem Leben verworfen, weil er einfach nicht ins Bauwerk passte. Und deshalb versteht er auch davon, was der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden, wirklich zum Schlussstein. Man hat sich also so einen Stein, man hat so einen Stein da gehabt und hat gesagt, der passt nicht. Damit kann man kein Haus bauen. Weg damit. Jesus können wir nicht gebrauchen. Der Schlussstein ist der Stein, vermutlich ist der gemeint, der nachher bei dem Bogen, mit dem man das Gebäude dann abschließt, reingesetzt wird und der die ganze Spannung hält. Also ein entscheidender Stein, das ist hier gemeint. Ohne den kann man das Haus gar nicht bauen. Und Jesus baut jetzt sein Haus, seine Gegenwart in dieser Welt, bei uns Menschen, baut er jetzt auf seinen Sohn Jesus. Dabei hat sein Volk gesagt, nee, mit dem nicht. Und Jesus bezieht Psalm 118, dieses Zitat auf sich selbst. Vorher noch, Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und jetzt, und sie werden ihn verwerfen. Sie werden so tun, als hätte er nichts zu melden, keine Bedeutung. Als wäre er unwichtig und würde nicht passen. Denn uns passt er ja auch nicht rein. Jesus teilt ihnen hier also schon mit, ihr werdet mich umbringen. Und er treibt damit die Provokation auf die Spitze. Dieses Gleichnis wird dazu führen, unter anderem, dass sie ihn umbringen. Das ist ein absoluter Gipfelpunkt in der Auseinandersetzung und damit auch in der Lebensgeschichte von Jesus. Augenscheinlich scheitert Gott am Volk Israel. Aber das ist zu kurz gedacht. 70 nach Christus wird wirklich der Tempel zerstört. Das Volk hat ab da keine Möglichkeit mehr, den Kontakt mit Gott so zu suchen, wie es vorher war. Und auch das ist ein Zeichen, ein Rückruf aus meiner Sicht. Aber niemand, der merkt, dass sich das Bemühen des Weinbergbesitzers auf ihn richtet, kann sich jetzt dieser Frage entziehen, was machst du damit, wie Gott zu dir ist? Deswegen, du bist gefragt als Titel. Es ist nicht selbstverständlich, ihr Lieben, dass Gott so geduldig mit uns umgeht. Das ist das Wunder seiner Liebe. Nehmen wir es auch nicht selbstverständlich. Er hätte an sich selbst schon genug Gott, als der dreieinige Gott, von dem ich in der Einführung schon sprach. Er müsste uns nicht haben, aber er will dich so gerne haben. Er hätte allen Grund, nachdem wir seinen Sohn umgebracht haben in dieser Welt und aus seiner Welt rausgeschmissen, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf, Johannes Evangelium Kapitel 1. Er hätte allen Grund zu sagen, jetzt ist Schluss. Und was sagt er? So fangen wir an. Jochen Klepper hat das mal so gedichtet. Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Gott fordert seine Gerechtigkeit nicht ein. Er stellt sie nicht zur Schau nach dem Motto, ich bin gerecht, warum bist du es nicht? Sondern er stellt sie her, indem sein Sohn alles für uns tut, was getan werden muss. Alles ausgleicht, was fehlt. Und alles zusammenbringt, was zusammengebracht werden kann, muss. Jetzt ist die Frage, was machst du damit? Lässt du dich gewinnen zum Vertrauen auf diesen Gott, auf so einen guten, großzügigen, geduldigen, unfassbar liebenden Gott? Damals wurde die Entscheidung so getroffen. Sie trachteten danach, ihn zu ergreifen, machten es nur nicht, weil sie mal wieder Angst um ihre Machtverhältnisse hatten. Und zwar nicht, weil sie nicht verstanden, wovon er sprach. Sie wussten leider nicht, wovon er redete, deswegen konnten sie nicht darauf eingehen, sondern sie verstanden, dass es um sie geht. Und sie sagten Gott ins Gesicht, nein. Jesus ist gestorben, damit du Ja sagen kannst. Und damit du Ja leben kannst. Einer meiner Seelsorger in meinem Studium hat mich das ja gefragt, als es um meinen Perfektionismus geht, als es darum ging, dass ich immer meine, ich müsste für Gott viel machen. Das mache ich bis heute gerne. Aber er hat auch entdeckt, da steckt auch eine Menge Antrieb drin, den Gott gar nicht haben möchte. Und fragte mich, sag mal, was könnte Gott eigentlich von dir wollen? Habe ich vorhin gefragt auch. Er schenkt dir so viel, was könnte Gott eigentlich von dir wollen? Da kommen wir auf manche Ideen, alle möglichen Menschen wollen was von uns. Man macht doch nichts ohne persönlichen Gewinn, oder? Man will doch nicht umsonst investieren. Deswegen hat er mich nach Hause geschickt, ja, einmal mit der, ich habe das schon mal erzählt, mit der Frage, was konntest du denn für ihn machen, was er nicht alleine viel besser könnte? Was könntest du für Gott machen, was er nicht selbst oder auch alleine viel besser machen könnte? Und ich bin nach Hause gegangen und habe eine Woche darüber gebrütet. Und musste ehrlich zugeben, das ist das Einzige, was ich habe in meinem Leben, Ehrlichkeit. Ansonsten, glaube ich, bringe ich nichts mit. Und auch das bringe ich ja nicht mit, das ist ja hervorgerufen worden. Und ich komme nach dieser Woche zurück. Und es ist mir also furchtbar unangenehm. Ich komme zum Seelsorger, komme mir furchtbar unvorbereitet vor, obwohl ich mich ja lange vorbereitet habe, eine ganze Woche lang. Und muss sagen, mir fällt nichts ein. Tja, sagt er, was könnte Gott also von dir wollen? Doch nichts, was er nicht selber schon hätte. Ja. Als ob er irgendwelches Geld von dir bräuchte, dem gehört die ganze Welt. Als ob er irgendwie deine Hände brauchen könnte. Manchmal wurde das so formuliert, Gott hat keine Hände als deine, Gott hat keine Füße als deine. Er sagt Johannes-Joachim Eckstein, dann hätte er auch noch allen Grund, kopflos zu werden, wenn das so wäre. Was Gott sucht, ist nur, dass du entdeckst, wie er dich liebt und dass du bewegt wirst, ihn zu lieben. Das ist nichts, was du ihm geben kannst. Das ist nur die Reaktion, wenn die Lampe, einmal nochmal aus bitte, wenn die Lampe, die es versucht hat, selbst zu machen und irgendwie trotz aller Anstrengungen nicht geschafft hat, irgendein Licht zu produzieren, wenn die einfach sagt, na gut, ich schalte mich mal an die Stromquelle an. Und komme mal meiner Bestimmung nach, im Vertrauen auf Gott zu leben. Plötzlich leuchtet es, ihr Lieben. Muss die Lampe gar nicht merken. Wir merken es möglicherweise auch nicht. Aber andere werden es merken. Und mit dem Gleichnis lädt Jesus uns zu sich ein. Ich stehe an deinem Kreuz, Herr Christ, hat Arno Pötzsch mal gedichtet, und sehe dein Bildnis an und weiß, was hier geschehen ist. Das habe ich dir getan. Ich stehe an deinem Kreuz, Herr Christ, und sehe dein Bildnis an und weiß, was hier geschehen ist. Das hast du mir getan. Du bist gefragt. Gott streckt sich an jedem Tag nach dir aus. Er will dein Vertrauen gewinnen, damit du in der engen Bindung an ihn lebst. In Christus hat er dich zum Leben gerettet. In seiner Hand ist dein Leben am besten aufgehoben. Amen.